Ihr hört Radio Frei, das wurde gerade schon gesagt. Aber es wird konkreter. Wir hören alle zusammen unterdessen das Tagesmagazin bei Radio Frei. Es ist der 18. Juni 2026 und es ist Zeit. Ist es Zeit? Es ist tatsächlich Zeit. Ja, es ist schon wieder Zeit. Ist man kaum mal 2 Wochen weg gewesen, ist es schon wieder Zeit für Radio Frei und für unterdessen. Hallo, es begrüßt euch Reino. Und was den Tag anlangt, wie gesagt, 18.06.2026, da haben wir uns einen Sprachgebrauch angewöhnt, der bei genauerem Nachdenken ein wenig ungewöhnlich zu sein scheint. Wir alle miteinander sagen nicht selten, wir schreiben den 18. Juni. Und in dem Moment, wo dieser Satz gesagt wird, schreibt kein Mensch. Jeder liest ab und sagt, keiner schreibt. Also, wir sagen den 18. Juni 2026. Und was gibt's in dieser Sendung? Es gibt zunächst mal natürlich, wie immer, und wahrscheinlich von euch allen hochgeliebt, Musik. Abgesehen davon beschäftige ich mich in dieser Sendung heute nicht mit sehr vielen aktuellen Themen. Eigentlich mit gar keinem aktuellen Thema, jedenfalls nicht dem, was man als aktuelles Thema verstehen würde, wenn man sagt, also heute ist irgendein Vertrag unterschrieben worden oder auch nicht und dieser Vertrag ist Mist oder auch nicht. So etwas nicht, nein, es geht mehr um latente Aktualitäten, die eigentlich wichtig sind, aber immer hinter dem Schirm ein wenig verborgen bleiben. Hinter welchem Schirm eigentlich? Zum Beispiel beschäftige ich mich in einer Reihe von Beiträgen, das klingt nach so fürchterlich viel, es ist gar nicht so fürchterlich viel, aber mit dem einen oder anderen Beitrag mit dem Thema Vorurteile. Gewissermaßen zum Aufwecken. Für diejenigen, die noch nicht ganz wach sind. Wir haben heute keine Wissenschaftsecke, aber trotzdem einige wenige Wissenschaftsmeldungen. Und dann haben wir etwas zum Thema Mathematik im Unterricht. Dazu passt dieser Rhythmus gut. Willkommen noch einmal, sagt Reino in dieser Unterdessen-Sendung am 18. Juni des Jahres 2026. Und weil ich, wie gesagt, ein bisschen mehr als zu anderen Themen zum Thema Vorurteile habe, habe ich dazu natürlich auch gleich erstmal eine Musik. Und die kommt von Fatoni. Und die heißt, ich habe keine Vorurteile. Etwas, was es eigentlich gar nicht geben kann.
Für BWL. Ich halte dich für eine Spaste. Du arbeitest für Firmen wie Nestle, Bayer oder Shell. Ich halte dich für eine Spaste. Du hast dir die DVD von Mario Barth gekauft. Ich halte dich für eine Spaste. Du magst Nickelback und unheilig magst du auch. Ich halte dich für eine Spaste. Du hast deinen Kopf rasiert.
rasiert und ein Tribal tätowiert. Ich halte dich für einen Spasten. Du hast ernsthaft die Frankfurter Allgemeine abonniert. Ich halte dich für einen Spasten. Du verpflichtest dich beim Bund und wirst zu einem Soldaten. Ich halte dich für einen Spasten. Du hast volle Mitgliedschaft bei den Freien Demokraten. Für was ich dich halt, kannst du mal raten.
Was, das sind nur Vorurteile. Ich habe keine Vorurteile. Nur Araber haben Vorurteile. Was, das sind nur Vorurteile. Ich habe keine Vorurteile. Nur Amerikaner haben Vorurteile.
Du trägst Cornrows, Zöpfe und bist weiß wie ein Toast.
Ich halte dich für einen Spasten.
Du feierst Junggesellenabschied verkleidet als Kondom.
Ich halte dich für einen Spasten.
Du fährst einen fetten Jeep in der Stadt.
Ich halte dich für einen Spack.
Du bist Mitglied in der Jungen Union.
Ich halte dich für einen Hurensohn.
Du schaust aus dem Fenster raus, regst dich über Kinder auf.
Ich halte dich für einen Spasten.
Du hast 20 Flaschen drin und bist schon morgens himmelblau.
Bei Löwenbräu wärst du ein Kasten.
Du betreibst eine Firma für Zeitarbeit.
Ich halte dich für einen Spasten.
Du gehst an Zweig und nennst dich dort ganz dreist on fly.
Wie lächerlich ist das denn?
Was, das sind nur Vorurteile. Ich habe keine Vorurteile. Nur Japaner haben Vorurteile. Wie, das sind nur Vorurteile. Ich benutze keine Vorurteile. Nur die Russen haben Vorurteile.
Ich besitze keine Vorurteile. Nur Busfahrer haben Vorurteile.
Du schiebst deine Brille hoch und machst Tracks mit Silbermond.
Ich halte dich für einen Spasten.
Du meinst, du musst endlich fliehen und nach Berlin ziehen.
Ich halte dich für einen Spasten.
Du bist im Club und bist auf Pille, nein, du kennst keinen Schlaf.
Ich halte dich für einen Spaß.
Du trägst eine schöne Brille, da drinnen ist Fensterglas.
Spast.
Was, das sind nur Vorurteile. Ich erzähle keine Vorurteile. Nur Chinesen haben Vorurteile. Was, das sind nur Vorurteile. Ich habe keine Vorurteile. Nur Nazis haben Vorurteile.
Ich habe keine Vorurteile, war das. Und jeder, der sagt, er hätte keine Vorurteile, dem sage ich, er liegt schief. Nicht bewusst vielleicht, aber er liegt trotzdem schief. Denn Vorurteile haben wir alle, glaube ich. Und Vorurteile sind ja nicht selten auch ganz nützlich. Wenn man sich in einer ungewissen Situation auf etwas einstellen muss, dann ist ein Vorurteil wirklich nützlich für die Frage, was tun wir jetzt? Es kann immer noch sein, dass wir dann was Falsches tun, weil wir eben ein Vorurteil haben, das keinen realen Hintergrund hat. Das ist etwas also, was ganz normal ist. Und oft genug sind unsere Vorurteile eben ein Schutz. Als Briefträger zum Beispiel habe ich gelernt, dass Hunde Briefträger beißen und man deswegen gut daran tut, ihnen aus dem Weg zu gehen. Dabei sind die Eigentümer der Hunde meist der Überzeugung, der tut doch nichts, der will nur spielen. Sehr oft aber sind Vorurteile für uns selbst und für unsere Umgebung auch gefährlich, wenn sie nämlich schlicht und einfach falsch sind und wir aufgrund falscher Vorurteile einen Menschen einfach ungerecht behandeln. Also habe ich mich gefragt, sind wir uns darüber immer bewusst? Und wenn wir uns darüber bewusst sind, was machen wir dann? Bei diesen Fragen kann es helfen, wenn andere uns beim Aufdecken helfen. Also frage ich jetzt die Interviewpartner, die ich so im Verlauf der Zeit alle vor dem Rohr bzw. vor dem Mikrofon habe, meistens am Ende des Interviews, das zu einem ganz anderen Thema meistens geführt wird, welches Vorurteil Sie am meisten ärgert, warum es Sie ärgert und was Sie tun, wenn Ihnen dieses Vorurteil begegnet. Natürlich ist die Antwort immer freiwillig, denn das Interview, das Gespräch ist ja immer zu einem ganz anderen Thema. Das zweite Gespräch, das ich zu diesem Thema hatte, habe ich geführt mit Eileen Pinkert von der Pressestelle der Universität hier in Erfurt. Und ich habe ihr diese drei Fragen gestellt und dabei war auch Christian, was ganz praktisch war, weil er ja ein Student hier an der Universität ist und deswegen auch etwas dazu beitragen kann. Und dieses Gespräch und auf meine Fragen hat Eileen Pinkert mir Folgendes geantwortet und Christian hat auch etwas dazu beigetragen.
Ich glaube, ein Vorurteil, was mir schon sehr früh begegnet ist, als ich noch studiert habe, ist das Vorurteil, naja, die an der Uni, die können ja machen, was sie wollen. Sozusagen, also dass Professoren, die ziehen einfach ihr Ding durch und die sind sozusagen frei. Und das sagen mir sehr oft eben Leute, die nicht im universitären Kontext unterwegs sind. Und ich dachte auch am Anfang, naja, so ein bisschen, was ist ja vielleicht dran? Ich würde das aber jetzt revidieren, denn natürlich muss man, um überhaupt eine wissenschaftliche Karriere, eine Laufbahn überhaupt einschlagen zu können, muss ich mich natürlich orientieren. Was gibt es? Also ich sag mal, die Wahl ist frei, so wie man sich für einen Beruf im besten Falle frei entscheiden kann für ein Studium. Und dann, wenn es dann aber weitergeht, muss ich ja dann einen Doktorprofessor, also einen Doktorvater zum Beispiel finden. Ich muss mich auf Stellen bewerben, ich muss Projektanträge schreiben. Und dann gibt es ja auch, wenn ich so weit gekommen bin, dass ich mich auf eine Professur bewerben kann, gibt es ja auch nur spezifische Professuren in Deutschland. Und dann muss ich ja genau diese Profile erfüllen. Also, dass man machen kann, was man will, ist, glaube ich, nicht ganz richtig.
Und warum ärgert dich dieses Vorurteil so besonders intensiv?
Na, weil daran ja auch hängt, dass natürlich das auch Steuergelder sind. Und wenn man dann denkt, als Bürger außerhalb einer Universität oder Arbeiter, wie auch immer, Akademiker, die können machen, was sie wollen, das bringt mir gar nichts, aber ich bezahle sie, finde ich, ist das so eine Schieflage. Also da sieht man ja auch nochmal die Kluft vielleicht. Wir fragen uns ja auch immer, wie können wir, also es gibt ja Science for Society und Citizen Science, also wie kann man die Bürger auch wirklich in Forschung einbinden und dass die Wissenschaft ja wieder mehr Vertrauen auch genießt. Das ist ja gerade ein Problem, mit dem wir uns alle ein bisschen umschlagen.
Ich habe selber getitelt vor Anfang des Jahres, habe ich gesagt, Studenten sind kein elitärer Haufen und ich meine das auch so, aber es wird halt so wahrgenommen und das stört mich persönlich auch ziemlich sehr.
Was macht ihr beiden, wenn euch dieses Vorurteil in einem Gespräch oder so begegnet?
Wenn mir das aber jetzt kommt, also ich glaube, Christian, bei dir ist es dann nochmal vielleicht direkter, weil du dich ja selbst eben als ja auch als Student, der sich vielleicht verteidigen muss, dargestellt hast. Wir sind halt in unseren Bubbles auch unterwegs, deswegen passiert mir das nicht mehr wahnsinnig viel. Meine Eltern wissen auch ungefähr an meine Familie, was ich mache, sonst fragen sie vielleicht nicht, trauen sich nicht. Aber wenn es mir begegnen würde, dann würde ich schon das versuchen zu argumentieren, was ich jetzt gemacht habe, erstmal Verständnis zu äußern oder zu fragen, woher denkst du denn, dass das so ist? Und dann aber schon versuchen, naja, ganz so ist es eben nicht. Jedes Projekt muss jetzt immer in einen Antrag schreiben und viele werden ja überhaupt nur durch Förderung finanziert, also durch externe Förderung, temporäre Förderung. Wie stellen Sie Ihre Forschungsergebnisse dar, der Öffentlichkeit?
Also ich komme aus einem Nicht-Akademiker-Umfeld und ich kann das absolut unterschreiben, dass man, vor allem am Anfang hat man noch so Fragen gekriegt, ja, was machst du eigentlich, wie läuft das ab und so. Die Fragen sind jetzt inzwischen weniger geworden. Für mich ist das eine Selbstverständlichkeit, aber ich kenne es auch aus meinem schulischen Umfeld. Die wenigsten haben tatsächlich studiert. Ich glaube, eine hat noch auf Lehramt studiert und da wird ja noch der Sinn hintergesehen. Aber ich studiere jetzt ein Fach, wo man sagt, ja, okay, du willst am Ende Taxifahrer werden. Das steht auch so in meiner Abi-Zeitung noch drin. Aber ich habe für mich da eine gute Methode entwickelt und habe gesagt, das, was ich lerne, ist keine Berufsausbildung. Ein Studium ist keine Berufsausbildung, ganz klar, sondern du lernst Dinge und versuchst die dann irgendwie in dein eigenes Profil mit einzubauen und dich persönlich weiterzuentwickeln und dann, so blöd wie es klingt, auf dem Arbeitsmarkt oder so zu sagen, das sind meine Kompetenzen, das habe ich gelernt und so will ich sie einsetzen, weil in keinen Betrieb wirst du reinkommen und von Tag 1 Experte sein, sondern du musst auch erstmal ausgebildet werden in dem Sinne.
das war ein Titel, der keinen Text hatte und deswegen sich auch nicht textlich mit Vorurteilen auseinandersetzen konnte. Es war der Titel Préjugé, also schon Vorurteile von Armand Amar. Und wir schicken gleich noch einen weiteren Titel zu den Vorurteilen hinterher. Zum Beispiel, ich habe mir da so verschiedene rausgesucht, da haben wir einen Deutschen noch, der heißt einfach Vorurteil und ist von Iris.
Geht fremd, dein Vater säuft.
Was, und du willst normal sein? Tja.
Vorurteil von Iris war das. Übrigens ist das Vorurteil, das heute vielleicht weniger zutrifft denn je, dass Studenten faul sind und eigentlich den ganzen Tag über nichts tun. Das ist ein uraltes Vorurteil. Ich selber habe eine Zeit lang in Heidelberg studiert und in Heidelberg war das, was die Geschichte dieser Universität anlangt, allenthalben, sagen wir mal, bekannt oder uns bewusst, dass schon im Mittelalter die Zünfte, die Bürgerschaft, die in Zünften organisiert war, auf der einen Seite und die akademische Gemeinschaft auf der anderen Seite eben einfach ein unterschiedliches Leben hatten. Die Bürgerschaften, die Handwerker, die mussten nachts schlafen können und sind früh aufgestanden. Und die Professoren und Studenten, bei denen war das ein bisschen anders. Die haben nachts häufiger gefeiert, da gab es studentische Feste, da gab es bei schlagenden Verbindungen eine Zeit lang die Mensuren oder es gab nächtliche Umzüge, es wurde in den Kneipen getrunken, sagen wir mal ganz vorsichtig. Manche würden vielleicht auch sagen, gelegentlich gesoffen. Und es gab Ausschweifungen noch und nöcher. Und dann kam vor allen Dingen eins dazu, was zwischen den Bürgern und den Studierenden ein Problem war. Die Studenten waren oft von lokalen Abgaben befreit. Und das stieß natürlich bei der Bürgerschaft, die diese Abgaben zu erbringen hatten, auf Unmut. Deswegen gab es häufig Konflikte zwischen der Bürgerschaft und den Studenten und das hat sich über die Zeit so hingezogen. Wenn man sich heute in der Stadt umguckt, ist die Dominanz jedenfalls hier in Erfurt der Studierendenschaften, glaube ich, relativ gering. Die Touristen, die hier in der Gegend rumgeistern, sind, was ihre Beeinträchtigung der nächtlichen Ruhe anlangt, manchmal wahrscheinlich nicht weniger einschneidend, als dass die Studierenden gelegentlich sind. Und die sind es, wie gesagt, auch noch sehr selten. Jedenfalls ist das meine Wahrnehmung. Aber da gibt es vielleicht auch andere Wahrnehmungen, wenn man in Ecken dieser Stadt wohnt, in denen die Zusammenkünfte vielleicht besonders häufig sind. Ich habe sogar noch einen weiteren Song zum Thema Vorurteil, aber der beschäftigt sich nicht so sehr mit dem Vorurteil an sich, sondern der beschäftigt sich mit den angeblich, aber tatsächlich gar nicht faulen Studenten, The Lazy Student von The Other Guys.
Oh, I don't feel like it. I just wanna lay in my bed.
Gonna lay in my bed.
Don't feel like picking up my phone. Just leave a message at the tone. Just today I swear I'm not doing anything. I wake up tomorrow and won't do my dissertation. Stalking girls on Facebook, kiss on straight procrastination. Guess it's time for a status update. Class again, suppose it's only art history. Yeah, I'm gonna turn on the TV and chill for a while. Flick to ITV to watch Jeremy Kyle. Find out which man fathered this child.
Then take it to the lie detector.
It wasn't me.
Honey came in and she caught me red-handed, creeping with the girl next door.
It wasn't me.
Picture this, we were both butt naked playing Scrabble on the bathroom floor. I had tried to keep her from seeing that I had worries. All the time I was at there sneaking peeks at a double D.
How many towels are you hiding in the rock? I see your fingers fumbling at the bottom of the sack. I got the labowel, just the continents are locked. Nothing, nothing, girl, you better put it back. Rizzo got a brutal girl, I meet the sort of set up. So my god, I beat the castle, meet the bottle with her.
That's not a word.
Lisa got no Buddha bottle with her. Oh, it's a lady, okay, I get the dictionary.
Oh, yes, I said it. I said it, I said it cause I care. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel
only cook with a microwave. And I never really shave. No, 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 no. Oh, I ain't gonna go to class. Smart enough to know I'll pass. Today we don't feel like doing anything. We just wanna lay in our bed. Don't feel like picking up the phone. Just leave a message at the tone. Cause today we swear we're not doing anything. Nothing at all.
Lazy student war das. Und ich habe jetzt noch einen faulen Sonntag. Der nächste Sonntag wird ja ganz bestimmt nicht faul werden. Es ist so viel los in dieser Stadt hier, dass man da gar nicht faul sein kann, wenn man jedenfalls einigermaßen kulturell interessiert ist und interessiert ist, was alles passiert, dann kann man am Sonntag nicht faul sein. Und deswegen als Kontrast dazu die Small Faces Lazy Sunday.
Wouldn't it be nice to get on with me neighbours? But they make it very clear they've got no room for ravers.
Die Small Faces waren das. Uralter Titel, uralter schöner Titel, finde ich jedenfalls. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Ich komme jetzt zu einer Rubrik, die gemeinhin so beginnt.
Wir sind auf einer dunklen Allee gegangen. Aber Francis ging nicht, wie wir die Straße entlang.
Nach dem Krieg will ich nach Teheran. Ich möchte dort ein deutsches Restaurant eröffnen.
Call me by your name and I'll call you by mine.
Lächle einfach die ganze Zeit und bleib stillstehen.
Filme der Woche. Kinoempfehlungen für Erfurt.
jetzt hier auf Radio Frei.
Kinoempfehlungen muss ja nicht unbedingt immer heißen, dass wir nur Filme besprechen, die zu empfehlen sind, sondern es sind eben Kinoempfehlungen, die auch mal negativ ausgehen können. Ich sage das nicht im Hinblick auf die Filme, über die ich jetzt spreche, sondern ganz generell. Zu diesen Filmen hier will ich das vorab noch gar nicht sagen. Der Kinoclub, die Filme der Woche, die finden heute ohne den Kinoclub statt. Der Kinoclub hat mir gesagt, der eine sei schon, der andere noch im Urlaub, was natürlich nicht heißt, dass der Kinoclub nicht stattfindet. Das Programm geht natürlich auch ohne die beiden, die hier sonst so oft die Filme der Woche vorstellen, weiter. Deswegen muss ich das also selber machen und versuche mal mein Bestes, über Filme zu reden, die ich, weil ich ja nun nicht der ganz spezielle Insider, was Filme anlangt, bin, versuche ich Filme zu besprechen, die ich selber alle noch gar nicht gesehen habe. Das fängt an mit einem Film, der heißt »Ich verstehe Ihren Unmut«. Der ist Anfang des Monats herausgekommen und behandelt etwas, was im Kino eigentlich relativ selten thematisiert wird, nämlich die Arbeitswelt. Es geht um eine Objektleiterin bei einer Gebäudereinigungsfirma. Es ist Heike, die 59 Jahre alt ist, und sie flitzt zwischen Spielhalle, Modegeschäften, Kindergärten und Altenheimen hin und her und kontrolliert die Arbeit ihrer Leute, weil sie ja Objektleiterin ist. Und notfalls muss aber eben auch eine Objektleiterin manchmal selber mit Hand anlegen. Und im Auto nimmt sie am Telefon die Beschwerden unzufriedener Kunden und Kundinnen entgegen und hört sich das Gemecker ihres Chefs an. Dieser findet nicht genug Personal und muss sich einen Subunternehmer nehmen und den muss er sich gewogen halten. Heike zieht sich den Zorn dieses Subunternehmers zu, als sie versucht, einen seiner illegal Beschäftigten abzuwerben. Der Subunternehmer fordert nun die Abtretung zweier Objekte an ihn und Kemal, der Chef von Heike, befiehlt ihr, eigene Mitarbeiter zu entlassen. Die gutmütige und hilfsbereite Frau kommt an ihre Grenzen. Das ist also insgesamt gesehen kein Thema, was heiter sein kann. Es ist kein Thema, das amüsant sein kann und das nur unterhaltend ist. Heike nämlich ist einsam und sie muss sich die Nöte und Beschwerden anderer anhören. Nie geht es um sie und ihre Wünsche. Als der Film ihre eigenen Vorstellungen entdeckt, ihr eigene Pläne zugesteht, ist er fast schon zu Ende. Der Film ist, so sagt jedenfalls die Kritik, von Anfang an auf ein und demselben Spannungsniveau. Es gibt keinen Spannungsbogen. Die lose aneinandergereihten, dokumentarisch anmutenden Szenen, in denen neben Profis auch Laiendarstellerinnen spielen, verbreiten eine hektische Atmosphäre. Vielleicht ist die hektische Atmosphäre aber natürlich auch nur in Anführungsstrichen und bewusst durch den Regisseur ein Ausdruck der Arbeitsweise, in der Heike steckt. Die engen Bildausschnitte sollen möglicherweise den Tunnelblick der gestressten Hauptfigur widerspiegeln. Wo die Probleme nun im Einzelnen liegen, beim Arbeitskräftemangel, der Schwarzarbeit in der Branche, wird leider in dem Film nicht so ganz glasklar ersichtlich. Das muss aber ein Film auch nicht unbedingt tun, Probleme thematisieren und auf die Spitze treiben. Er kann trotzdem interessant sein und wer sich für die Arbeitswelt einer solchen Objektleiterin interessiert, der mag sich diesen Film sicherlich gerne anschauen. Wir hören uns noch einmal ganz kurz den offiziellen Trailer zu diesem Film an.
Sie sind zertifizierte Objektleitung, ja?
Ich bin zertifizierte Objektleitung, ja.
Was habe ich dir gesagt übers Mobben? Erst die Kanten und dann die Fläche mit der 8. Wo willst du denn schon hin?
Hätte dich gerne bei uns angestellt.
Wegen dir habe ich genug Stress bekommen.
Das Personal vom Subunternehmer ist tabu für uns.
Die sind heller als andere.
Merkt doch keiner.
Ich habe wieder Probleme in Heimat.
Warum warst du schon wieder auf der Baustelle?
Die freuen sich, wenn sich hier was aufbauen
kann. Du kannst doch Subunternehmer keine
Mitarbeiter
abwerben.
Die sind hochmotiviert und freuen sich über den Tariflohn.
Es reicht.
Zwei Kanister habe ich verkauft.
Durch deine Aktion kann er mich jetzt erpressen.
Du findest mir zwei neue Objekte mit mehr Umsatz und mehr Stunden.
Ich lass mich nicht bestechen.
Stechen?
Wer war's?
Ich brauch dich morgen.
Das war ich nicht.
Wer dann?
Jetzt geh bitte.
Soweit ein kurzer Ausschnitt aus diesem Trailer. Und wenn der Kritiker recht hat mit seiner Bewertung dieses Films, wenn er richtig liegt damit, dann ist dieser Trailer, glaube ich, eine sehr gute Einführung in diesen Film. Der offizielle Trailer von Ich verstehe Ihren Unmut. Der zweite Film, der im Kinoclub neu anläuft, heißt Guru. Guru ist ein französischer Film und er behandelt einen Mann, der es vom Tellerwischer zum Millionär gebracht hat. Mathieu Vasseur heißt er im Film und der Schulabbrecher, der er ursprünglich einmal war, der fesselt heute als Lebenscoach ein Millionenpublikum und steht vor ausverkauften Arenen auf der Bühne, von der aus er Selbstliebe predigt und Wege zu mehr Selbstvertrauen propagiert. Sowas hat man schon mal häufiger in Filmen gesehen. Doch Mathieus Geschäftsgebaren scheint mit Vertrauen und Liebe nur wenig zu tun zu haben. Jedenfalls glaubt das die Regierung, die eine Kommission einsetzt, um das Coaching-Business genauer unter die Lupe zu nehmen. Und so tut sich dann hinter der Fassade des vermeintlichen Saubermanns ein tiefer seelischer Abgrund auf.
Danke, meine Freunde! Das, was du willst, ist das, was du bist.
Mathieu Vasseur, zurzeit der angesagteste Life-Coach Frankreichs.
Ich werde euch Tools geben für den Erfolg.
Könnten Sie jetzt bitte Ihre Definition von Coaching ausführen?
Ich bin stolz auf dich.
Ich nehme das menschliche Leben wie Pfade wahr.
Etwas weniger Metaphern und dafür direkte Antworten.
Was befürchten Sie? Dass Coaching ein Einstieg sein könnte, um in eine Sekte abzudriften?
Wir brauchen doch wohl keine Prüfung durch den Staat für jeden Coach.
Und warum nicht?
Wir werden Bettler, kapierst du es jetzt?
Gott, die Abstimmung ist in 10 Tagen.
Du bist hier doch nicht auf dem Ölberg und predigst universelle Brüderlichkeit.
Die dürften mir das nicht wegnehmen. Sagt es mit mir gemeinsam. Befreit euch! Befreit euch! Reißt ihn heraus aus den Tiefen eurer Seele, den Schmerz! Und lasst uns jetzt laut zusammen schreien!
Toxische Positivität. Ist Ihnen das bekannt?
Ich kenne dich nicht mehr.
Fuck, was erwartest du, dass ich den Menschen Blumen schenken soll?
Are you fucking ready?
Das, was du willst, ist das, was du bist. Das, was du willst, ist das, was du bist. Das, was du willst, ist das, was du bist. Und nochmal, das, was du willst, ist das, was du willst.
Matt, was hast du getan?
Guru war das, der Ausschnitt aus dem Trailer zu diesem Film. Der dritte neue Film, der jetzt im Kinoclub anläuft heute, ist einer, der im Titel genau das wiedergibt, was er ist. Bärbel Bohley heißt er nämlich Tagebuch einer Auflehnung. Es ist ein Porträt. Ein Porträt von Bärbel Bohley, die im Zentrum dieses Films von Fosco Dubini und Barbara Marx steht. Und Grundlage dieses Films sind ihre Tagebuchaufzeichnungen, die Einblicke in ihr Denken und Handeln geben. Ergänzend kommen Weggefährtinnen und Weggefährten zu Wort, darunter Freundinnen und Freunde sowie Mitstreiterinnen und Mitstreiter aus der Bürgerrechtsbewegung der DDR. In ihren Erinnerungen zeichnen sie das Bild einer Frau, die sich entschlossen für Freiheit und Menschenrechte eingesetzt hat und auch hierzu ein Ausschnitt aus dem offiziellen Trailer zu diesem Film.
Ich habe eine Reise gemacht,
die der Traum eines jeden in diesem Land DDR an der Grenze zwischen Ost und West ist. Entgegen meinem Willen bin ich auf die andere Seite der Mauer geschoben worden. Im Knast war ich äußerlich gefesselt, im Westen war ich es innerlich.
Sie hatte Charisma, sie war mutig und eigensinnig.
Staatsfeindliche Hetze, verfassungsfeindlicher Zusammenschluss.
Irgendjemand brüllt, vorläufige Festnahme, gegen sie wird ermittelt.
Als ich in diesem Fotografieraum saß und habe gedacht, jetzt werde ich bestrahlt.
Immer noch anonyme Anrufe und ich wage es niemandem zu sagen, dass in der Wohnung jemand war.
Das konnte sich keiner vorstellen, dass die Stasi das macht.
Bärbel Bohley war jemand, die hat das, was sie für richtig gehalten hat, weiterverfolgt. Die hat nicht aufgegeben. Sie war eine Überzeugungstäterin.
Wo werden wohl die nächsten Aufbrüche sein? Vielleicht doch einmal in der DDR?
Das war der Trailer aus dem Film Bärbel Bohley, Tagebuch einer Auflehnung. Wir haben dann im Kinoclub noch eine besondere Vorstellung. Am kommenden Sonntag um 11 Uhr nämlich wird ein Film gezeigt, der allerdings nicht zum ersten Mal dort zu sehen ist. Den hatten wir schon und den haben wir auch schon besprochen. Deswegen werde ich keine besondere Filmbesprechung dazu machen. Aber am Sonntag wird der Film gezeigt und es wird ein Gespräch mit Fachkräften des Suchthilfezentrums Michaelisstraße der Evangelischen Stadtmission und Gemeindedienste Erfurt GmbH gezeigt. Und an den Film schließt sich dann dieses Gespräch an, denn der Film beschäftigt sich nicht zuletzt, sondern eher im Vordergrund mit den Themen Alkoholsucht, Freundschaft und Zusammenhalt. Soweit zum Programm des Kinoclubs. Und dann haben wir aber natürlich noch im CineStar, im sogenannten großen Kino, neue anlaufende Filme, auf die ich auch eingehen möchte. Da gibt's erstens den Film Backrooms. Das ist ein Episodenfilm, so wird er jedenfalls charakterisiert. Und eigentlich klappt nichts im Leben des Hauptdarstellers Clark. Seinen Traum, als Architekt zu arbeiten, musste er aufgeben. Stattdessen arbeitet er in einem Möbeldiscounter ohne Kundschaft. Seine Ehe ist auch gescheitert, er wurde aus seinem eigenen Haus geworfen. Also schläft er im Möbelhaus und badet in Selbstmitleid, wenn er sich nicht gerade betrinkt. Seine Besuche bei der Therapeutin bringen ihm nicht viel. Eines Tages entdeckt er per Zufall, dass im Untergeschoss des Ladens eine geheime Wand ist, die zu einer Art Bürogebäude führt. Wozu dieses genutzt wird, ist ebenso unklar wie die Entstehung desselben. Irgendwie ist alles anders und seltsam. Zunächst davon erschrocken, begibt sich Clark regelmäßig in dieses Labyrinth, fest entschlossen, dessen Geheimnisse zu entschlüsseln. Der Film macht, so sagt jedenfalls der Kritiker, gerade in der ersten Hälfte viel Spaß, gemeinsam mit den Figuren durch die Räumlichkeiten zu streifen, sich über die Konstruktionen zu wundern und darauf gespannt zu sein, was sonst noch so alles geschehen mag. Später baut der Film aber leider ab. Der Versuch, das Geschehen stärker zu psychologisieren, ist gleichzeitig zu viel und zu wenig, wenn dann doch versucht wird, irgendwie zu erklären, ohne dass es dadurch mehr Sinn ergibt. Aber auch wenn der Film etwas unbefriedigend ist, ist er doch sehenswert geworden und macht neugierig, was der gerade einmal 20-jährige Kane Parsons in Zukunft sonst noch so alles als Regisseur auf die Beine stellen wird. Und das eigentliche Thema dieses Films, so habe ich es jedenfalls in einer anderen Kritik entnommen, ist das Gebäude, sind die Räume, die Flure, die endlos beige-gelben Wände, ein unaufhörliches, unerträgliches, lautes Surren von Leuchtstoffröhren. Eine Art von Albtraum. Und auch dazu habe ich einen Trailer, wenn ich es richtig finde. Hier ist er, ganz kurz ein Ausschnitt daraus.
Ich habe was gefunden.
Okay. Was hast du gefunden?
Einen Ort. Es ist riesig da drin. Es geht immer weiter und weiter. All diese Räume. Dieser Ort erschafft sie. Oder anders gesagt, erinnert sich an sie. Und je öfter er sich an etwas erinnert, desto weniger tut er es.
Das hört sich so an, als würde dieser Film häufiger mit Spannungsbögen arbeiten, die man erstmal aufgelöst wissen will. Und ob sie da tatsächlich aufgelöst werden, ist eine Frage, die scheint nach dieser Besprechung nicht ganz eindeutig zu beantworten zu sein. Letzter Film dieser Woche, der neu anläuft im Sinistar, ist Manipulation oder Manipulation, wie man will. Und mit diesem Film wagt sich der Regisseur David Balda nach seinem Debüt Narushitel erneut an einen ambitionierten Stoff. Der Film verbindet Verschwörungsthriller, historische Mythen und religiöse Motive zu einer Geschichte über Macht, Geheimhaltung und persönliche Emanzipation. Die Zutaten dafür wären durchaus vielversprechend. Ein geheimer Orden mit Verbindungen in Politik und Gesellschaft, Anspielungen auf Alchemie und den Stein der Weisen sowie Schauplätze in Prag, Bologna und Ferrara, die dem Film eine atmosphärische Kulisse verleihen. Hinzu kommt die klassische Geschichte eines Insiders, der sich gegen das System wendet, dessen Teil er einst war. Doch aus diesen vielversprechenden Ansätzen entsteht kein spannender Thriller, sondern ein erstaunlich konfuses Werk. So jedenfalls ist die Auffassung des Kritikers, die ich mir angesehen habe. Der Trailer hört sich so an, vielleicht macht er etwas deutlicher, wie dieser Film denn tatsächlich auch ist.
Ich muss mit dir reden. Ich weiß nicht, wem ich noch trauen kann. Unser Freund sagte, sie seien diskret.
Das ist nicht mein erstes Rodeo.
Ihr erkennt es einfach nicht, weil ihr so seid wie sie.
Mein Sohn wurde doch wie immer nur benutzt.
Was für eine Überraschung.
Wir haben ihn genau da getroffen, wo es wehtut.
Naja, dann hast du eine falsche Vorstellung von mir. Und ihn.
In meinen verrücktesten Träumen hätte ich niemals gedacht, dass ich sowas nochmal in meiner Karriere erleben darf.
Der Meister nutzt seine Macht nur, um Richter, Politiker und sogar die Medien zu beeinflussen.
Er ist einer von vielen, der manipuliert werden würde. Und je mehr Material er hat, desto besessener wird er von dieser Chiffre.
Ja.
Es gibt keinen anderen Weg als nach oben.
Vielleicht müssen wir ein bisschen nachhelfen mit seiner Vergangenheit.
Du weißt, was zu tun ist.
Das hier ist der einzige Weg, um ihn endgültig zu vernichten.
Ich werde mich sofort darum kümmern.
Ich höre zu.
Du bist Teil eines riesigen Oktopus. Ein gefährliches Monster.
Soweit die Filme der Woche an diesem 18. Juni des Jahres 2026. Damit kommen wir zu einem anderen Thema. Und weil wir zu einem anderen Thema kommen, mache ich zwischendurch noch ein bisschen Musik, die zurückführt auf einen Tag, der auch Geburtstagskinder natürlich beinhaltet. Und den Geburtstagskindern des heutigen Tages wünsche ich mit diesem Song von den Beatles alles Gute. Und wir kommen danach im weiteren Verlauf der Sendung noch auf das eine oder andere Geburtstagskind, das dieser Tag, der 18. Juni, hervorgebracht hat. Beatles Birthday, eine überarbeitete Fassung aus dem Jahr 2009. Und dass ich nun gerade die Beatles bringe, ist nicht weiter verwunderlich, denn von den Beatles hat heute einer, der immer noch aktiv ist als Musiker, Geburtstag. Paul McCartney nämlich. Und Paul McCartney, auf den komme ich nachher noch zurück, auf seinen Geburtstag und das, was er bei den Beatles so alles veranstaltet hat, nicht so allzu lange, aber ein wenig jedenfalls, auf diesen musikalischen Schritt, der, glaube ich, nicht weggedacht werden kann, ohne zu dem Ergebnis der heutigen Popmusik zu kommen. Aber es hat an einem 18. Juni auch Geburtstag Richard Powers, der hier, glaube ich, viel zu wenig bekannt ist, ein US-amerikanischer Schriftsteller. Und den erwähne ich deswegen, weil er vor allen Dingen für die literarische Verarbeitung naturwissenschaftlicher und philosophischer Themen bekannt geworden ist. So etwa über die aktuelle Gehirnforschung und ihre psychologischen Implikationen in seinem bekanntesten und preisgekrönten Werk »Das Echo«. Der Erinnerung oder der Musikalität und ihrer politischen Relevanz in seiner Familiensaga Der Klang der Zeit. 2006 wurde Powers für seinen Roman Das Echo der Erinnerung der National Book Award for Fiction zugesprochen. Und der Roman Die Wurzeln des Lebens wurde im April 2019 mit dem Pulitzer Prize for Fiction ausgezeichnet. Was mich an seinem Lebenslauf besonders fasziniert hat oder wo ich besonders angezogen war, war eine Äußerung, die er selber getan hat, warum er den Weg eingeschlagen hat, den er eingeschlagen hat. Ich zitiere ihn: Ich wollte immer Wissenschaftler werden, zunächst Ozeanograf. Später studierte ich Physik. Nach und nach bekam ich unter den Physikern Platzangst durch ihren Reduktionismus, der eine so extreme Spezialisierung verlangt, dass jede Entscheidung für eine Sache die Entscheidung gegen Millionen anderer Sachen bedeutet. Damals entpuppte sich mein altes Hobby, Lesen und Schreiben, als Berufung. Zitat Ende. Ich fühlte mich so ein wenig an die Gruppe erinnert, in der ich hier stecke, nämlich bei Radio Frei und mit Sicherheit auch bei allen anderen journalistischen Tätigkeiten, die nicht die Spezialisierung in einzelnen Wissenschaften suchen, sondern den Überblick und vor allen Dingen auch die Möglichkeit darüber, mit einem Publikum reden und sein eigenes Wissen weitergeben oder auch diskutieren zu können. Und dazu habe ich einen Song ausgesucht, der ist von Ella Endlich und heißt Spuren auf dem Mond. Ella Endlich hat heute auch Geburtstag.
Wir beide aufgewacht, sag, war das letzte Nacht ein Trip hinauf zum Mond. Noch Sternenstaub im Auge, weißt du, dass ich glaube, unser Mut hat sich gelohnt. Das Ziel schien so weit weg wie ein kleines fernes Licht. Ich schau nach oben und was ich sehe, glaub ich nicht. Es sind Spuren auf dem Mond und wir haben sie gemacht. Unsere Fahne steht im Staub und man sieht sie in der Nacht. Du hast nie geglaubt, dass man fliegen kann, doch du siehst, wir waren da. Du bist aufgewacht und dieser Traum von dir ist wahr. Es sind Spuren auf dem Mond und wir haben sie gemacht. Unsere Fahne steht im Staub und man sieht sie in der Nacht. Wenn alles ohne Sinn ist, alles ohne Glanz, schau hinauf, hinauf zum Mond. Alle sagten, geht nicht, alles nur vergeblich, ein Traum, der sich nicht lohnt. Unser Ziel schien so weit weg wie ein unerreichbares Licht. Doch wir waren oben. Dreh dich um, schau zurück. Es sind Spuren auf dem Mond und wir haben sie gemacht. Unsere Fahne steht im Staub und man sieht sie in der Nacht. Du hast nie geglaubt, dass man fliegen kann, doch du siehst, wir waren da. Du bist aufgewacht und dieser Traum von dir ist wahr. Es sind Spuren auf dem Mond und wir haben sie gemacht. Unsere Fahne steht im Staub und man sieht sie in der Nacht. Unser Ziel ist wunderschön und alles steht bereit. Ich schau nach oben, es ist wieder unsere Zeit. Es sind Spuren auf dem Mond und bald.